Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. Und mit Kunst und Theater und Film. Manchmal wundern wir uns selbst, wie wir jeden Tag eine Sendung aus der Kulturwelt gefüllt bekommen, in der doch seit Monaten eigentlich alles geschlossen ist. In Deutschland jedenfalls, wo die Stimmen, die vorsichtige Öffnungskonzepte fordern, immer lauter werden. Gut ein Dutzend europäischer Länder, zuletzt unter anderem die Schweiz, lässt zum Beispiel jeweils wenige Besucherinnen und Besucher wieder in die Museen. Und selbst in den USA, dem Land mit der weltweit höchsten Zahl an Todesfällen durch Corona, ist das wieder möglich. Deshalb können wir heute über eine Ausstellung im New Museum in New York berichten, die an einen der ganz großen Kuratoren der vergangenen Jahrzehnte erinnert und an seine Ideen und Visionen. Für Ogwi Nwesor, 1953 in Nigeria geboren, war sein Schwarzsein in einer überwiegend weißen Kunstwelt immer ein Thema und ein Argument für künstlerische Unabhängigkeit. Als er 2019 in München starb, wo er zuletzt das Haus der Kunst geleitet hatte, hinterließ Nwesor mehrere unvollendete Projekte. Eines davon die Ausstellung Grief and Grievances, Art and Mourning in America, über Schwarzsein, Trauer und Kunst. Die hatte er für das New Museum geplant und sie sollte eigentlich mit den US-Wahlen im Herbst 2020 zusammenfallen. Die Pandemie hat auch das verhindert, aber befreundete KuratorInnen und KünstlerInnen beschlossen, die schon weit fortgeschrittenen Planungen zum Abschluss und die Ausstellung nun endlich zur Eröffnung zu bringen. Sascha Werner hat sie sich angeschaut.
Ein Leichenwagen. In der Mitte auseinandergebrochen, mit einer glänzenden Fettschicht überzogen, auf der Pfauenfedern kleben. Das Ganze ist umgeben von rostigen Auspuffrohren und wird umfasst von einem Gebilde aus Stangen, halb überdimensioniertes Bettgestell, halb Käfig. Das Werk aus dem Jahr 1995 stammt vom gebürtigen Jamaikaner Nari Ward. Es gehört zu jenen Arbeiten, die das Thema der Ausstellung im New Yorker New Museum am deutlichsten illustrieren. Gewalt und Tod, Schmerz, Bedrohung und verhinderte Trauer. Erfahren von Schwarzen in den Vereinigten Staaten. Ogwi Nwesor habe über diese Themen zu einem Zeitpunkt nachgedacht, den er als nationalen Notstand schwarzen Leidens bezeichnete, sagt New Museum-Chefkurator Massimiliano Gioni über seinen wegweisenden Kollegen. Einen Kollegen, der lange der einzige schwarze Kurator in einem nach wie vor von Weißen dominierten Kunstbetrieb war.
Ogwi was thinking about these topics, not only in the middle of a crisis or what he calls the national emergency of black grief, but he was also thinking about the show when he was battling his own disease.
Zugleich befand sich Nwesor mitten in seinem eigenen Kampf gegen den Krebs. Diese Ausstellung habe für Ogwi Nwesor ein politisches und ein persönliches Projekt dargestellt, so Joni. Geworden ist daraus eine Hommage an den renommierten Kurator, der im März 2019 im Alter von 55 Jahren starb. Geworden ist daraus auch eine Ausstellung, die gegenwartsnäher nicht sein könnte. Schwarzsein und Trauer in den USA werden in einen Zusammenhang gesetzt, der über die Schlagzeilen von heute hinausgeht. Manche Werke der 37 Künstlerinnen und Künstler sind so direkt und unmissverständlich wie das Video von Arthur Jaffa. Für «Love is the message is death» hat Jaffa YouTube-Clips, Archivmaterial und eigenes Filmmaterial zu einer Montage zusammengeschnitten, in der auf eine siegreiche Serena Williams Barack Obama folgt, der in jener Kirche von Charleston Amazing Grace singt, wo ein weißer Rechtsextremist wenige Tage zuvor 9 schwarze Mitglieder einer Bibelgruppe erschossen hatte. Massimiliano Gioni:
Ein zentraler Punkt dieser Ausstellung sei der Gebrauch und die Verbreitung von Bildern von Gewalt und Trauma.
Their circulation, their distribution and particularly images of trauma and violence.
Ogwi Nwesor habe die Kunst als Mittel betrachtet, das solche Bilder verarbeiten kann, ohne daraus Trauma, Pornografie zu machen. Abstraktion ist eine Möglichkeit. So nahm Jack Whitten 1965 in Birmingham zwar auf den tödlichen Bombenanschlag auf schwarze Kirchgänger Bezug, der ein Jahr zuvor dort stattgefunden hatte. Doch hüllen den vergilbten Zeitungsausschnitt in der Mitte dieses kleinformatigen Werkes Schichten von Aluminiumfolie, Nylonstrümpfen und schwarzer Ölfarbe ein, sodass die Materialität des Objektes der etwaigen Botschaft ebenbürtig wird. Julie Mereto wiederum verwendet Hinweise auf Black Lives Matter-Aktionen buchstäblich als Hintergrund. Wer das jedoch nicht weiß, sieht auf ihren riesigen Leinwänden abwechselnd explodierende Sternenhimmel und Höllenfeuer aus Tinte und Acryl. Die Natur eines Kunstwerkes hängt nicht von der Hautfarbe seines Schöpfers ab. Sonst wäre jeder schwarze Künstler dazu verdammt, ein politischer Künstler zu sein. Diese Ausstellung ist wichtig, weil sie zeigt, was Kunst vermag. Sie steht in einem Dialog mit der Gesellschaft und ebenso nur für sich selber. Ein Gedächtnis und ein Vermächtnis, das Okwui Envesors würdig ist.
Sascha Werner über die Ausstellung Grief and Grievances, Kummer und Kränkung im New Museum in New York. Auch im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland in Nordrhein-Westfalen hat man natürlich schon länger erkannt, dass es den Menschen, die für und von der Kultur leben, nicht gut geht. Vor allem denen, die nicht fest angestellt sind. Wie schlecht ihre Lebens- und Arbeitsumstände aber tatsächlich in der Pandemie geworden sind, diese Erkenntnis scheint erst jetzt so richtig anzukommen. Kaum anders wäre jedenfalls zu erklären, dass Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken nun angekündigt hat, Probleme wie den drohenden Hinauswurf aus der Künstlersozialkasse wegen fehlender Einkommen oder die strukturelle Unterstützung der Kultur jetzt langfristig angehen zu wollen. Unsere Landeskorrespondentin Vivien Leue fasst die angekündigte Initiative zusammen und sie hat mit Betroffenen gesprochen.
Eigentlich ist das Jahr für die Künstlerinnen und Künstler gelaufen, einkommenstechnisch.
Sabine Liepan ist Schriftstellerin. Seit vergangenem Frühjahr sind ihr unzählige Engagements weggebrochen. Lesungen, Workshops, Auftritte bei Messen. Auch für dieses Jahr sieht sie schwarz. Wenigstens gibt es mittlerweile ein paar kleine Hilfsprogramme, sagt sie.
Für Nordrhein-Westfalen kann ich schon mal sagen, dass wir im letzten Jahr ein hervorragendes Stipendiumprogramm in diesem Land hatten, was sehr umfangreich in Anspruch genommen wurde und wo erfreulicherweise ganz frisch zu lesen war, dass es wieder aufgelegt wird in diesem Jahr.
15.000 Stipendien zu je 7.000 Euro wurden seit vergangenem August vergeben. Insgesamt 105 Millionen Euro ausgezahlt. Ab April soll es nun tatsächlich eine zweite Runde geben, sagt die zuständige NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken. Dabei ist ihr wichtig:
Diese Stipendien sind aber durchaus auch kombinierbar mit anderen Einnahmen.
Auch manch andere Bundesländer haben nach langen Monaten des gefühlten Gar-nichts-Tuns mittlerweile Programme speziell zur Unterstützung der Kulturbranche aufgelegt. In Bayern gibt es Finanzhilfen von bis zu 1.180 Euro monatlich, in Baden-Württemberg, Berlin oder Rheinland-Pfalz kleinere Stipendienprogramme. Vom Bund erhalten Solo-Selbstständige im Rahmen der Überbrückungshilfe 3 bis zu 7.500 Euro für ein halbes Jahr. Viel ist das nicht, wenn auch mehr als zu Beginn der Pandemie, als es nur Zuschüsse zu den Betriebskosten gab, die bei KünstlerInnen häufig kaum anfallen. Dennoch braucht es jetzt langfristigere Perspektiven, fordert Sabine Liepan von der Kulturinitiative 21.
Es ist ja niemand von uns selbstverschuldet an diesen Umsatzverlusten. Genau wie bei allen anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch, ist es bei den Solo-Selbstständigen so, dass sie aufgrund der Situation kein Geld verdienen können.
Eine Art Kurzarbeitergeld für Solo-Selbstständige könnte sie sich vorstellen.
Von daher ist unsere Forderung bis zum Ende des Jahres Minimum, Option für länger, je nach Corona-Situation, ein Fixum in Höhe dieses Sendungsfallbetrages. Besser wäre es natürlich einkommensabhängig, aber wir wollten es einfach fordern. 1.180 Euro pro Monat.
Die Kulturinitiative 21 besteht aus KünstlerInnen verschiedener Branchen. Sie schreiben Briefe, klopfen an Türen und machen Lärm für ihre Forderungen. Eine bessere Unterstützung der Kulturbranche. Offenbar wurden sie gehört. Denn die Kulturministerkonferenz der Länder arbeitet aktuell tatsächlich an der Frage, wie KünstlerInnen langfristig sozial besser abgesichert werden können, erklärt NRWs Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken.
Wie finden wir ein Modell, ich sag's jetzt mal, bei Arbeitslosigkeit, bei Beschäftigungsverboten, was ja im Moment unser Problem ist, damit es da auch eine geregelte Situation gibt und nicht einen solchen Schockzustand.
Es könnte etwas entstehen, das ähnlich funktioniert wie die Künstlersozialkasse. Aber die Ideenfindung steht noch ganz am Anfang.
Und das hilft uns nicht in diesem Jahr, das ist ganz klar. Aber ich finde, wir dürfen nicht noch mal in diese extreme Situation geraten. Dass quasi von einem Tag auf den anderen sozusagen die Engagements, sprich der Kalender jeder Künstlerin, jedes Künstlers leer lief und damit auch keine Einnahmen mehr da waren.
Eine Versicherung für Umsatzverluste, das ist eigentlich das, was für Solo-Selbstständige geschaffen werden muss.
Schlägt Schriftstellerin Sabine Liepan von der Kulturinitiative 21 vor. Außerdem müsse die Künstlersozialkasse, kurz KSK, angepasst werden. Denn aktuell stünden viele kurz davor, aus der KSK rauszufliegen, weil sie durch einen Nebenjob, zum Beispiel im Supermarkt, momentan mehr verdienen als in ihrem Künstlerberuf.
Das letzte Jahr und dieses Jahr zeigt Probleme auf, die einfach vorhanden sind. Und man muss sie in Angriff nehmen, um die auch für die Zukunft zu lösen. Weil das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir diese Probleme haben.
Die Kulturministerkonferenz will bei ihrem Frühjahrstreffen ein paar dieser Probleme angehen und erste Ideen für eine langfristige soziale Absicherung von KünstlerInnen diskutieren.
Erste Ideen nach einem Jahr, immerhin. Unsere Landeskorrespondentin Vivien Leue berichtete. Die Gesellschaft wird immer älter, das ist empirisch belegt. Auf den Bühnen aber, oder zurzeit eher auf den Monitoren, agieren oft junge SchauspielerInnen. Die virile Jugend mit ihrer vermeintlichen Innovationskraft ist auch auf dem Kunstmarkt sehr gefragt und in der Musik sowieso. Was aber passiert mit all diesen Menschen, wenn sie altern? Das Kölner Duo Angie Hiesel und Roland Kaiser hat aus einem Thema, das bisher schon ein Tabu war, ein Symposium gemacht. Gestern fand es online statt unter dem Titel »War schön, kann weg. Alter und Altern in der darstellenden Kunst« und Dorothea Markus hat zugehört.
Erst dachte das Kölner Künstlerduo Angie Hiesel und Roland Kaiser, es hätte ein Nischenthema, nein, eher ein Tabuthema besetzt. Dann aber trudelten die Anmeldungen aus ganz Deutschland ein und irgendwann musste sogar die Teilnehmerzahl begrenzt werden. Gar nicht so einfach, mit fast 170 Personen ein digitales Symposium zu bestreiten, bei dem auch noch persönlich diskutiert werden soll. Aber die Fragen brennen offenbar und Angie Hiesel fasst sie zu Beginn noch einmal zusammen.
Wie wirkt sich das Alter eines Künstlers, einer Künstlerin beziehungsweise das Alter einer Arbeit auf deren aktuelle und zukünftige Akzeptanz auf dem Markt aus? Wie sieht die sozioökonomische Realität im Alter von darstellenden KünstlerInnen aus? Und wie sieht in der Förderung Generationengerechtigkeit aus? Wie sehen Utopien aus und wie können sie realisiert werden?
Auch wenn ein japanisches Sprichwort besagt, dass das Leben erst in seiner letzten Phase zu seinem Höhepunkt kommt, auch wenn viele der im Schnitt deutlich über 50-jährigen TeilnehmerInnen beschworen, dass Alter gar keine Kategorie sei, so kamen doch im Laufe des Tages viele Stimmen zur Sprache, die von der Abwertung, ja sogar Verachtung erzählten, die alternden KünstlerInnen entgegengebracht werde. Mehr denn je scheint heute auf dem Kunstmarkt zu gelten, je jünger, desto gefragter, desto gehypter. Alternde KünstlerInnen und noch viel mehr alternde KünstlerInnen geraten schnell in den Verdacht, unbeweglich, langsam, fern von aktuellen Diskursen und eben irgendwie nicht mehr am Puls der Zeit zu sein. Dabei böten all die jungen, sexualisierten und wilden Körper auf der Bühne bei einem Großteil der Zuschauer keinerlei Identifikationsangebot. Ein Tabu, das selten ausgesprochen wird. Am direktesten machte das noch Fanny Hallenburger vom Performance-Kollektiv Shishi Pop.
Zum Beispiel, als Matthias Lilienthal die Kammerspiele übernommen hat, wollten wir ein Projekt machen mit älteren Schauspielerinnen. Und über 50, er hatte keine in seinem Ensemble. Also er hat gesagt, wir müssen uns andere irgendwo suchen. Aber in den Kammerspielen gab es dann gar niemand mehr. Und das finde ich einen interessanten Aspekt, mit dem wir ja auch immer wieder zu tun haben, dass man denkt, wo gehen die denn eigentlich hin? Und wo sind die dann?
Zwar gäbe es in den letzten Jahren auch immer wieder Projekte, in denen alternde Tänzerinnen etwa explizit auf die Bühne gestellt würden. Aber sei die spezielle Markierung von Alter dabei nicht auch eine Form von Diskriminierung? Fragte Sandra Nöth zu Beginn in einem Impulsvortrag. Wie könne dagegen echte Teilhabe und Austausch aussehen? Und wie können neue Bilder, zumal von Frauen jenseits der 50, kreiert werden? Antwortversuche gab es viele im Laufe des Tages, neben einer völlig neuen Förderstruktur über ein generelles altersloses Grundeinkommen für KünstlerInnen bis hin zum Bedürfnis nach einer komplett neuen Form von Theater, gedacht als Orte der Kommunikation jenseits von Aufführungen, wo sich Generationen viel häufiger begegnen könnten. Eben nicht als tagsüber geschlossene Stadttheater, sondern als offene Kulturorte mit Bibliothek, Bühne und Bar. Auch was das Unsichtbarmachen speziell von Frauen ab 50 auf öffentlichen Bühnen und Bildschirmen betrifft, entwickelte Shishi Pop mit Teilnehmerinnen einige solidarische Ideen.
Viele handeln von Solidarität unter Frauen, von Frauenclubs, von Frauen, die Frauen empfehlen, von einer Peer-to-Peer-Academy, also wo man einen Austausch anders denkt als Lernen von den Alten an die Jungen. Möglicherweise brauchen wir wirklich eine Quote und einen gewissen Zwang. Netzwerken, Clubs gründen, austauschen, sich informieren, Salons führen, Empfindsamkeit für die Arbeiten der anderen entwickeln, sich gegenseitig zugucken und Fans sein.
Doch neben Förderkonzepten und Strukturwandelideen wurde einer der schönsten Aha-Effekte am Ende des Tages dann von der Künstleragentin Imke Nagel zusammengefasst.
Helena Waldmann hat uns die Frage gestellt, was könnt ihr jetzt besser als vor 20 Jahren und wie möchtet ihr das ausbauen? Und das war eigentlich ziemlich toll, weil so die Antworten waren, eigentlich kann ich alles besser, was ich jetzt mache, als vor 20 Jahren.
Dorothea Markus berichtete über eine Kölner Veranstaltung zum Thema Alter und Altern in der darstellenden Kunst. Einiges wird neu sein, wenn am Sonntag die Golden Globes verliehen werden, die immer auch als Vorentscheidung für die Academy Awards, die Oscars, gelten. Ende Februar statt Anfang Januar, 2 Moderatorinnen in 2 Bundesstaaten auf 2 Bühnen statt gemeinsam in L.A., zugeschaltete Gewinnerinnen und Gäste und massive Vorwürfe gegen die Hollywood Foreign Press Association, HFPA, die Vereinigung der Auslandspresse in Hollywood, die die aus ihrer Sicht besten Film- und Fernsehproduktionen und KünstlerInnen des Vorjahrs auswählt. Dabei soll angeblich nicht immer alles korrekt ablaufen, aber viel Geld verteilt werden. Katharina Wilhelm fasst die Vorwürfe zusammen.
Moderator Ricky Gervais, bekannt für seinen derben schwarzen Humor, hat die Mitglieder der Auslandspresse HFPA mehr als einmal auf der Bühne ihrer eigenen Veranstaltung diffamiert. Hier ein Zitat aus dem Jahr 2011.
And I'd like to quash this ridiculous rumor.
Ich will mit dem verrückten Gerücht aufräumen, dass der Film The Tourist nur nominiert wurde, damit die HFPA mit Johnny Depp und Angelina Jolie abhängen konnte. Das ist Quatsch. Sie haben auch Bestechungen akzeptiert. Die HFPA ist eine gemeinnützige Organisation mit knapp 90 Mitgliedern. Die Mitglieder gehen oft gemeinsam zu sogenannten Junkets, Pressegesprächen, um Filmschaffende und Schauspieler und Schauspielerinnen zu interviewen. Die Texte werden dann in den jeweiligen eigenen Medien im Ausland veröffentlicht oder auch auf der Seite der Golden Globes. Die gleichnamige Preisverleihung wird auch von der HFPA organisiert. Kritik an der Organisation gibt es schon lange. Stacey Perman, Journalistin bei der Los Angeles Times, hat in einem Hintergrundbericht viele der Vorwürfe zusammengetragen. Was wir gefunden haben, ist, dass diese Gruppe zum Beispiel keine schwarzen Mitglieder hat. Und oft heißt es, dass sie Filme und Serien mit schwarzen Hauptrollen missachten. Sie halten ihre Gruppe sehr klein und haben merkwürdige Aufnahmekriterien.
Admission policies.
Dirk Sindermann ist Mitglied bei der HFPA. Er schreibt beispielsweise für den Kölner Express oder das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er meint, dass mehr Mitglieder nicht praktikabel seien, denn alle HFPA-Mitglieder seien auch berechtigt, Interviews bei Presseevents zu führen.
Es ist eine Frage der Abwicklung. Geht es überhaupt mehr als 100 Mitglieder? Geht es mehr als 100 Mitglieder zuzulassen? Ich sage nein. Einfach, weil wir sind nicht die Academy.
Oft wird die HFPA mit der Academy of Motion Pictures, Arts and Science verglichen, die jährlich die Oscars vergibt. Die Oscar Academy hat um die 1000 Mitglieder aus der Filmbranche. Diese verdienen kein Geld, wenn sie dort Mitglied sind. Die Mitglieder der HFPA schon. Auch das ein Kritikpunkt der Los Angeles Times.
Last year they got about
Sie haben letztes Jahr fast 28 Millionen US-Dollar für die Golden Globe Show von NBC bekommen. Sie geben viel Geld für gemeinnützige Zwecke aus. Das hat sich erhöht. Gleichzeitig haben sich aber auch die Zahlungen an die eigenen Mitglieder erhöht, die in Komitees sitzen. Man kann bis zu 2.800 Dollar verdienen, wenn man für ihre Webseite schreibt. Das Geld hat sich erhöht in allen Bereichen, aber vor allem für die Mitglieder. Das war interessant.
They give out to philanthropy has increased, but the amount of money that they pay themselves has increased even more. So that was interesting.
HFPA-Mitglied Dirk Sindermann weist darauf hin, dass es sich bei den Mitgliedern der Auslandspresse um Journalisten handle. Einige arbeiten als freie Mitarbeiter, also auf Honorarbasis. Für Arbeit müsse man auch bezahlt werden, findet er.
Ich habe Stunden und Tage dran gesetzt, um Auslandsfilme zu sehen, um sie zu begutachten, um Kritiken zu schreiben. Das sind, weiß ich, 30, 40, 50 Stunden gewesen. Und das soll ich alles zum Nulltarif machen? Ich muss ja auch von irgendwas leben.
Die Gruppe der Auslandspresse ist klein und sei so leicht von den Studios beeinflussbar. Auch das sei ein Gerücht, das ich in Hollywood halte, führt die Los Angeles Times aus. Als Beispiel nennt sie die Serie Emily in Paris, eine eher seichte Comedy-Show, die 2 Nominierungen erhalten hat. Mehr als 30 Mitglieder der HFPA wurden von Netflix zu einem Besuch auf dem Set von Emily in Paris nach Paris eingeladen. Für 2 Nächte kamen sie in einem 5-Sterne-Hotel unter. Hat diese Behandlung geholfen, dass die Serie 2 Nominierungen erhalten hat? Beantworten kann das die Times-Recherche nicht endgültig. Es werfe aber Fragen auf, sagt Reporterin Stacey Perman. Vorwürfe über Intransparenz und mangelnde Diversität gab es auch gegenüber der Oscar Academy schon. Diese hatte in den vergangenen Jahren deswegen einen Reformprozess gestartet. Möglicherweise steht auch solch ein Prozess der Hollywood-Auslandspresse bevor.
Katharina Wilhelm berichtete aus Hollywood. Von dort nach Thüringen. Das Land hat ab heute mehr zu tun. Im Garten die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Die Geschichte des Schlosses Reinhardsbrunn im Landkreis Gotha ist knapp 1000 Jahre alt und der dazugehörige Garten hat schon den berühmten Gartenbauer Fürst Hermann von Pückler-Muskau bei seinem Besuch begeistert. Allerdings ließen die letzten Eigentümer bei Schloss und Garten, Zitat, jedwede Erhaltungsmaßnahmen vermissen, Zitat Ende, weswegen das Land Thüringen schon 2017 die Enteignung beantragt hatte. Das Landgericht Meiningen hatte dem Antrag vor 4 Wochen stattgegeben. Da kein Einspruch eingelegt wurde, ist die Enteignung ab heute rechtskräftig. Das ist eine gute Entscheidung für den Denkmalschutz im Freistaat, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow heute. Aus Berlin und München kommen heute deutliche Forderungen an die Politik. Öffnet die Bühnen und Konzertsäle, sagen unter anderem der Intendant des Staatstheaters München, Nikolaus Bachler, der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, und der Generaldirektor der Berliner Staatskapelle, Daniel Barenboim. Bachler warnte, dass die Häuser sich bei anhaltenden Schließungen jahrelang davon nicht erholen würden. In Berlin verwies man mittels eines offenen Briefes an die Bundeskanzlerin und den regierenden Bürgermeister nochmals auf wissenschaftliche Untersuchungen, die das geringe Infektionsrisiko in Kultureinrichtungen bestätigen. Es gehe abgesehen von der sozialen Komponente von Kultur auch um Berlin als Metropole der Kunst und Musik. Eine Reaktion auf die Forderungen aus München und Berlin gibt es bislang nicht. 35 Jahre lang hing am Eingang des Sicherheitsrats im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York die Tapisserie Guernica von Pablo Picasso. Sie basiert auf dem berühmten Gemälde, das den Angriff deutscher Flieger auf die spanische Stadt 1937 bzw. die Opfer dort zeigt. Der frühere US-Vizepräsident Nelson Rockefeller hatte das Werk als Leihgabe an die UN gegeben. Sein Sohn hat die Tapisserie nun zurückgefordert. Der Grund ist nicht bekannt. Die Vereinten Nationen überlegen nun, welches Kunstwerk in Zukunft vor dem Eingang platziert werden soll. Die deutsch-spanische Galeristin und Kunstsammlerin Helga de Alvear besitzt eine wertvolle Kunstsammlung, die sie ab heute in einem extra dafür gebauten Museum zeigt. Tacitadin, Josef Beuys, Pablo Picasso oder Ai Weiwei sind nun in einem strengen weißen Gebäude zu sehen, das der spanische Architekt Emilio Tuñón im spanischen Cáceres gebaut hat. Eingeweiht wurde das 5000 Quadratmeter große Museum für zeitgenössische Kunst Helga de Alvear heute vom spanischen deutschen Königspaar. Die Sammlerin wurde als Helga Müller 1936 in Rheinland-Pfalz geboren und ging mit 21 Jahren nach Spanien, wo sie mit Künstlern wie Eduardo Chillida zusammenarbeitete und zu einer der wichtigsten Galeristinnen des Landes wurde.